In dieser Woche wird die Allianzgebetswoche abgehalten. Da kommen Christen aus verschiedenen Kirchen zusammen, die sagen, das trennt uns nicht, dass wir in verschiedenen Organisationen leben, sondern wir sind vereint, weil es uns um die Königsherrschaft Jesu geht und um sein Wort. Und das Motto dieser Allianzgebetswoche heißt, Gott dienen in seiner Welt. Und ich möchte dazu einen Vers lesen aus diesem Kapitel, das ich in den Abendveranstaltungen der Allianzgebetswoche immer wieder durchzieht, aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs, Römer 12, Vers 2. Man müsste eigentlich aus dem ersten Vers noch das dazusetzen, wie Paulus dieses Wort verstanden haben will. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt kommt dieses Wort, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn Sie heute mit erfolgreichen Geschäftsleuten reden, mit Leuten, die alles erreicht haben im Leben, Geld haben, schönes Haus, eine gute Stellung, werden Sie bald merken im Gespräch, dass unterschwellig eine Frage ungelöst im Raum steht. Die bricht meist erst richtig auf, wenn es dann in eine Krise kommt. Wenn jemand krank wird, wenn ein Todesfall passiert oder ein Unglück geschieht, diese Menschen sagen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür arbeiten wir? Warum schaufeln wir so viel Güter auf einen Haufen zusammen und was ist das alles? Nun, wir, die wir nicht so viel haben, wir haben dieses Ziel wahrscheinlich noch alle vor uns und sagen, ich möchte mal im Leben so leben können, dass ich nicht mehr auf den Pfennig schauen muss und ich will auch wenigstens doch mal noch ein Haus und wenn es nur im Ruhestand ist und ich möchte doch auch schließlich die Stellung, die vor mir liegt, noch erklimmen, möchte doch Erfolg haben im Leben. Aber wir spüren ja auch, dass die Frage unterschwellig da ist. Wofür leben wir eigentlich? Die Frage ist unterschwellig da, wir haben kaum Zeit zum drüber nachdenken, weil wir alle so beschäftigt sind, aber auf der anderen Seite sind wir ja reich und verdienen mehr als alle Generationen vor uns. Wir arbeiten weniger als unsere Väter. Wir haben viel Freizeit, wir können unser Leben nach unserem Gutdünken gestalten und dennoch haben so viel, was wir uns leisten können und die Frage bleibt, wozu leben wir eigentlich? Ja, sagen Sie, wozu leben wir eigentlich? Nur die Bibel, das Wort Gottes gibt eine Antwort, dass jeder Tag, jede Minute Ihres Lebens nur sinnvoll wird, wenn sie auf den lebendigen Gott hingelebt wird. Das ist der Mittelpunkt. Sie können sich andere Ziele geben, Sie können sich lange damit trösten, aber Sie werden merken, das ist im Blick auf unser vergehendes Leben, im Blick auch auf die Schrecken des Todes nicht genug. Wofür lebe ich eigentlich? Und jetzt? Ich kann nur leben, wenn ich auf den lebendigen Gott zulebe. Er ist die Mitte. Eigentlich die Mitte von meiner Arbeit oder von meiner Familie oder von meiner Freizeit oder von meinem Denken und meinem Plan. Dann habe ich einen Sinn bekommen. Ich weiß, wofür, wozu das alles dient. Es ist ganz groß, dass unser Leben für Gott groß werden soll. Ich habe jetzt am zweiten Advent in einer Gemeinde in Meghalaya im Nordosten Indiens predigen dürfen. Eine sehr große Gemeinde unter diesen dort lebenden Kasi-Stämmen. Das war mir ungemein beeindruckend. Und da hat mich vorher der Dorfpastor mitgenommen zum Häuptling. Und dieser Häuptling ist gleichzeitig dort noch der Zauberpriester. Und da stehen die Kranken in Reih und Glied und dann wird so eine, Das ist eine Zange aus dem Feuer geholt, eine glühende Zange, und dann wird da irgendwie das berührt und dann wird da so Beschwörungsformeln gesprochen. Und dann zeigt mir der Pastor das, ich kannte ja das Heidentum gar nicht. Er sagte, guck mal her, das in der Tür, am Rahmen, macht er eine Kerbe rein, wie viel Lämmer er dieses Jahr schon seinen Göttern geopfert hat. 47 Lämmer wurden geschlachtet, bloß damit doch das Wohlgefallen Gottes erkaufen kann. Sie wissen, wie den Hochreligionen dieser Welt Opfer für Gott dargebracht werden. Bei den Hindus, bei den Buddhisten, Räucheropfer oder große Körbe mit Geschenken oder früher auch Tieropfer. Wir brauchen ja kein Opfer mehr, um die Gunst Gottes zu erreichen. Das hat uns Jesus verschafft, sein Opfer. Dass Gott uns lieb hat, dass wir angenehm sind, das hat uns Jesus erworben, aber jetzt ist so groß, dass dennoch vom Opfer gesprochen wird. Unser ganzes Leben soll ein Opfer sein. Unser Alltag, unsere täglichen Verrichtungen sollen Opfer für Gott sein. Damit haben sie gar nie gerechnet, dass ihr fehlsames, unbedeutendes, kleines Leben für Gott wichtig ist. Er will seinen Glanz darin scheinen lassen. Er will durch sie sein Licht leuchten lassen für andere Menschen, die verzweifelt und ohne Hoffnung sind. Er will unser ganz alltägliches Leben benutzen und erfüllen mit seiner Gegenwart. Also nochmals, wir können mit unserem Opfer nicht Gott gnädig stimmen, das tut Jesus für uns. Aber unser Leben wird bedeutsam als Opfer, das wir hingeben, damit Gott groß gemacht wird und dass Gott verherrlicht wird durch uns. Und in diesem Zusammenhang gibt uns Paulus drei Ermahnungen. Erste heißt, seid fröhlich und mutig Außenseiter. Außenseiter. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Jetzt muss ich gestehen, dass mir dieses Wort zeitlebens viel Schwierigkeiten gemacht hat. Wie ich als junger Christ aufgewachsen bin, habe ich mich immer dran gestoßen, dass die Christen so schrecklich altmodische Leute sind. Und dachte, wenn die nur ein bisschen Mumm hätten, ein bisschen mehr in die Zeit hineinpassen würden, in die Welt, mit beiden Füßen in der Welt, da kann man ja keinen Hund hinterm Ofen vorlocken mit so altmodischen Leuten, ein bisschen mehr weltzugewandt. Aber wissen Sie, das ist ein Missverständnis. Um das geht es gar nicht. Sie stehen alle wahrscheinlich sehr mit beiden Füßen in der Welt. Sie rechnen sehr gut mit den Währungen dieser Welt und planen mit dieser Welt. Also da sehe ich gar keine Schwierigkeit. Und es wird wirklich falsch, wenn Christen dieses Wort mit der Gleichstellung dort zur Welt immer bloß diskutieren im Blick auf äußerliche Formen unseres Lebens. Also, das ist ja bei Christen ein unerschöpfliches Thema. Wie tief muss die Rocklänge sein? Oder welche christliche Frisur ist noch angenehm und welche ist schon gottlos und weltlich? Und so. Und welche Musikklänge sind erlaubt und welche sind unerlaubt? Ich bin froh, dass sich die Bibel damit nicht beschäftigt. Was heißt denn das? Stellt euch nicht der Welt gleich. Wir dürfen sogar in vielem, auch als Christen, diese Welt gebrauchen. Das heißt bei Jesus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde wie ein anderer Mensch. Wie ein anderer Mensch. Dürfen wir auch sein, wie ein anderer Mensch. Nicht böse. Aber wo gilt dann die Mahnung, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Welt kommt viel, viel gefährlicher auf uns zu. Und die Christen haben ja im Lauf ihrer Geschichte manchmal auch versucht, der Welt zu entrinnen. Dann sind sie in Klöster gezogen und haben nicht gemerkt, dass die Welt mit ihnen geht in ihrem eigenen Herzen. Am schlimmsten kann die Welt sich gebärden in frommer Gestalt. Darum hat Jesus so stark gegen die Bibelforscher Stellung genommen, die mit der Bibel Tag aus Tag eingelebt haben. Und zwar Welt. War gar nicht gottgefällig. Wissen Sie, wenn hinter den ganzen Formen, die noch so fromm, klebrig fromm aussehen, der stolze Mensch lebt, der gegen Gott steht und Gott nicht lieb hat. Der mündige Mensch, der sich vor Gott stark vorkommt und der meint, er könne ohne Gott alles selber machen. Paulus hat diese Zeilen ja geschrieben an die Christen in Rom. Und ich bin ja in einem Gymnasium aufgewachsen, wo man die lateinische und griechische Kultur hochgehalten hat. Mir wurde das eingeimpft. was römischer Geist war. Müssen Sie mal übers Forum Romanum laufen und heute noch an den Trümmern das ahnen, wie das vor 2000 Jahren war, als die riesigen Triumphbogen dastanden und Zehntausende von Menschen jubelnd ihren Kaiser begrüßt haben, als die Philosophen in den Caligala-Thermen in Rom dort diskutiert haben, als im Pantheon die Gottesdienste gefeiert wurden. Das war Rom. Und man meint, der Paulus gibt den Christen in Rom den Ratschlag und sagt, wenn ihr Licht und Salz sein wollt in Rom, dann müsst ihr den Römern imponieren, dann müsst ihr groß sein, dann müsst ihr reden wie der Cicero, mietet das Kolosseum und macht eine große Veranstaltung. Nein, er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ihr braucht das Imponiergehabe nicht. Ihr braucht nicht das Großmäulige. Und was hat dann Gott mit dieser Gemeinde von Rom gemacht? Gott hat diese kleine, schwache Gemeinde vorgeführt in den Arenen. Zerfetzt lagen die Leiber der Märtyrer im Sand. Und die wenigen Überlebenden haben sich in die Katakomben, in die Friedhöfe zurückgezogen, nur um zu überleben. Und das war's. Das war das Zeugnis für das Imponiergehabe Roms. Jesus hat doch nicht gleichgezogen mit der Welt. Jesus hat das Römerreich mit seiner stolzen Kultur überwunden durch das stille Märtyrerzeugnis der ersten Christen. Ganz schwache Frauen und Männer, junge Burschen mit 15 Jahren, Mädchen, die bloß noch mit Zittern in der Stimme gesagt haben, ich bekenne mich zu Jesus, mehr nicht. Und das haben die Römer nicht begriffen. Da waren sie plötzlich bleich geworden. Da gibt es eine Macht, die sich uns nicht unterwirft. Das ist Christenleben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht doch das nicht so mit dem Imponiergehabe. Was ist denn der Ruhm und die Stärke von uns Christen? Wir meinen immer noch, Gott hätte uns erwählt, weil wir so gute Leute sind, weil wir so begabt sind. Gott hat uns erwählt, weil er seine Gnade in unserem Leben, in unserem schwierigen, fehlsamen Leben überfließen machen will. Ich muss noch ein Wort zum Römerbrief sagen. Immer wieder beim Römerbrief, wenn man in Kapitel 12 kommt, da atmen einige Bibelleser auf und sagen, endlich wird's praktisch. Vorher hat Paulus so viel von der Versöhnung gesprochen, vom Opfer Jesu, von seinem Blut, vom Frieden mit Gott. Aber jetzt bei Vers 12, da redet er ganz praktisch von unseren täglichen Beziehungen, vom Zusammenleben untereinander. Und da kann ja jeder mitmachen, ob er nun Jesus dient oder nicht. Ach, das ist ein Missverständnis. Gerade in Römer 12 müssen Sie jeden Satz so lesen, sonst haben Sie nicht begriffen. Ich ermahne euch, da schimpft er, ich ermahne euch, jetzt in euren täglichen Lebenserfahrungen, müsst ihr doch Jesus in jede Situation eures Lebens reinnehmen. Ihr werdet doch eure Tagesprobleme nicht lösen können ohne ihn. Ohne ihn könnt ihr nichts tun. Macht's doch nicht so großmäulig und imponierend wie die Welt, die will triumphieren. Ohne dich können wir nichts tun, Herr Jesus. Und wir brauchen dich. Und wir rechnen in jeder Stunde mit deiner Gegenwart. Wo das eine Gemeinde Jesu und wo sie es nimmer wissen, sind sie ganz schwach. Sind sie ganz schwach. Das ist der Stolz der Christen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Rechnet mit der Gegenwart Jesu. Jetzt das Zweite, lasst euch umgestalten. Das wundert uns. Umgestalten. Ja, warum euch umgestalten? Wir sind doch schon neu geworden durch Jesus. Leider geht das auch im Leben eines jeden Christen nur immer an die Oberfläche, auch bei Ihnen. Und geht nicht in die Tiefe. Die Ungläubigen, die uns so kritisch beobachten, die merken es ja ganz schnell. Und die haben ja recht, wenn sie sagen, der Kirche geht es ja auch bloß um Geld und um Macht. Die spüren genau das, wo wir wie die Welt arbeiten. Und die sagen das so gern von den Christen, der ist ja auch nur einer, der heuchelt, der nur das oben weg hat. Und darum geht es um den neuen Sinn. Erneuert euch durch Veränderung eures Sinnes. Was heißt das? Ist doch mein Denken, mein Planen. Erneuert euch durch Veränderung eures Sinns. Ja, wie sollen wir uns denn verändern? Wie Jesus. Wie Jesus. Und was war denn das Große bei Jesus? Ich sah dieser Tag eine Anzeige. Mega, Superpower, Leben wie Jesus. Nee. Er entäußerte sich und wurde ein Knecht. Das war's. Er ist ganz demütig und still geworden. Und hat nur noch in den ganz kleinen Dingen gewirkt, wo Gott ihn hingestellt hat. Das war das Große in Jesus. Er wurde gehorsam. Er hat nicht die Schauer abgezogen, die alle Welt erwartet hat, die der Versucher ihm in die Ohren gerufen hat. Mach's doch, das Tolle. Nein. Er entäußerte sich, ward schwach. Haben Sie das in Ihrem Leben auch schon erfahren, dass Gott Sie dahin führen will, wo Sie schwach werden? Manchmal kommen die Lebenserfahrungen so und dann sagen wir, jetzt muss ich mein Kreuz auf mich nehmen, etwa in der Leidenszeit der Krankheit. Aber wir wollen das auch ganz neu lernen, wo wir immer wieder spüren, ich habe so ein anderes Denken, ich will auch immer bloß gewinnen und Sieger sein und groß sein und mit Jesus oben wegschwimmen. Wir wollen große, leuchtende Sachen machen. Wir wollen auf den Schlagzeilen der Zeitung stehen, anerkannt sein von den Menschen, gelobt, gerühmt. Nein, dann kreuzigt uns der Herr und zieht uns in sein Leiden hinein, in die Schwäche, in die Ohnmacht. Denken Sie nie, das sei schlimm. Im Gegenteil, das ist das Größte, was Gott mit uns machen kann, auch mit seiner Gemeinde. Immer, immer wieder sind gläubige Christen dann stark geworden. Da sind sie nämlich ganz nah in der Spur Jesu gewesen. Und da waren sie erst in der Siegerlinie drin. Wo sie mit ihm teilgehabt haben an der Schmach. Herr, gib mir einen Sinn wieder dafür. Einen Sinn. Können Sie es überhaupt noch verstehen, dass es zum Christenleben gehört? Demut. Beten Sie das auch, Herr, mach mich demütig, vergib mir meinen Stolz, meinen Hochmut. Herr, ich will verzichten. Herr, lass mich frei werden zur Selbsthingabe meines Lebens. Ist doch so schwer, zur Selbsthingabe meines Lebens. Ich will nicht sehen, wo ich glücklich werde. Was ist das heute auch bei evangelikalen Christen? Die meinen, sie seien so bibeltreu. Und reden immer bloß von dem, was sie wollen. Ich will, ich will. Und Gott muss mir das geben. Die beten immer nur für Gesundheit. Und die rechnen gar nicht damit, dass Jesus sie mit hineinziehen will ins Leiden. Es wird mir nicht leicht. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass in Huambo, wo unsere zwei Schwestern sind, der Krieg so getobt hat. Und viele Hunderte tot sind. Wir wissen ja nicht, was da geschieht. Aber es ist heute wieder gefragt von Menschen, die bereit sind, sich aufzugeben um Jesu Willen und doch unter seinem Schutz zu leben und in der Hand Jesu geborgen zu sein. Das ist doch wichtig. Ihr braucht den neuen Sinn, gesinnt sein wie Jesus. Gesinnt sein wie Jesus. Ich will doch nicht in dieser Welt groß werden. Ich will doch nicht siegen. Ich will doch nicht reich werden, Herr. Ich will nur dir gehorsam werden, wo du mich brauchst. Jetzt beobachten Sie mal die großen Biografien der christlichen Personen, die uns so vor Augen stehen. Was waren denn das für Leute? Ein Bodelschwing, aus Adelsgeschlecht stammend, hat sich als Pastor in Westfalen rufen lassen an ein kleines Heim, wo, ich glaube, 18 Geisteskranke lebten. Das war das spätere Bethel, unter Geisteskranken. Da hätte er sagen können, da bin ich mir zu gut dafür, ich mit meiner Theologie. Da hat ihn Gott groß gemacht, im Demutsweg. In Zinzendorf, immerhin Sohn des preußischen Generalfeldmarschalls. Höchste Adelskreisen hat in einem Kuhheft, Herrnhut, aus dem er noch 20 Jahre vertrieben war, eine Stätte des Reiches Gottes gemacht, weil er dorthin ging, wo der Herr ihn brauchte. Ein Ludwig Hofacker in Rielingshausen, wissen Sie überhaupt, wo Rielingshausen liegt? Ich war in meinem Leben noch nie dort. Dort hat ihn Gott groß gemacht. Merkwürdig, merkwürdig, wie das Jesus macht. Und Sie können die Reihe fortsetzen mit Gerhard Terstegen, der uns die herrlichen Lieder geschenkt hat. Textilfacharbeiter in Mülheim an der Ruhr, Bandwirker, sagte man damals. Schlichter Arbeiter, viel, viel krank gewesen. Und er hat dort gelebt und er hat das lernen wollen. Herr, gib mir den neuen Sinn. Nicht wie die Welt gesinnt sein, sondern wie du von mir willst und dort will ich treu sein. Sagen Sie, sind nicht unsere ganzen evangelistischen Sprüche, die wir oft machen, der reinste Flop, mit dem wir die Leute betrügen? Weil wir gar nicht wie Jesus leben wollen. Und vielleicht machen wir manchmal auch die Türe viel zu breit, dass wir sagen, jeder, der Lust hat, soll kommen und Jesus nachfolgen. Jesus hat gesagt, nur wer sich selber verleugnen kann, kann mein Jünger sein. Dass ich selber aufgeben kann. Dem es nicht um sein Ich geht, sondern die Sache Gottes. Und noch das Letzte. Prüft, was Gottes Wille ist. Prüft, was Gottes Wille ist. Ja, nun, wir wissen doch, was Gott will. Wir wissen es doch. Wir haben doch die Gebote Gottes und wir lesen es doch im Evangelium, was Gott will. Es herrscht unter uns heute, unter den bekennenden Christen heute, auch in unserer Generation, eine erstaunliche Unsicherheit, was Gottes Wille ist. Fast jede ethische Lebensfrage wird so oder anders diskutiert. Das ist ein großer Wirrwarr über alle Fragen. Es ist ja nicht nur die Frage der Tötung des ungeborenen Lebens, das oft so kontrovers diskutiert wird. Prüft, was Gottes Wille ist. Sie haben manchmal auch Schwierigkeiten und sagen mir, ich weiß gar nicht, was Gott von mir will. Da muss ich Ihnen sagen, woher das kommt. Sie können Gottes Willen oft gar nicht vernehmen, weil Sie noch viel zu sehr in Ihrer alten Art drin hängen. So ist bei mir. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Wir sind eben fleischlich gesinnt. Und wir haben ja das immer so sehr wichtig genommen, wie wir unseren alten Adam pflegen und sagen, ich brauche das und mein Leib und meine Triebe und meine Gesinnung und meine Lüste und die muss ich auch befrieden, das muss auch sein. Und dann können wir wahrscheinlich gar nichts vernehmen, was Gottes Wille ist. Bloß, dass Sie das wissen. Das geht erst, wenn der Herr uns einiges zerbrochen hat. Und dann werden wir auf einmal hörbereit und dann wollen wir genau, ganz genau hinhören. Prüft, was des Herrn Wille ist. Herr, ich will den neuen Sinn haben, den Sinn, der auf dein Wort sich hinrichtet. Lieben Sie Gottes Wort, lieben Sie die Weisungen Gottes, erst wenn Sie die hören können. Dann können Sie auch den Willen Gottes verstehen und der Wille Gottes auch für Ihr Leben und für Ihre Lebensführung. Der ist gut, wohlgefällig, ein guter Duft, ein herrliches Parfum für Gott und vollkommen. Das ist Lebenserfüllung. Wenn ich sage, ich darf mein Leben nun Gott zur Ehre leben. Es geht nicht anders, als dass ich unterm Kreuz Jesu bleibe. Von seiner Vergebung lebe. Und seine befreiende Kraft auch täglich sichtbar mache in meinen Lebensbezügen. Wir feiern ja heute einen Gottesdienst. Und manche wissen das nicht richtig, wie das ist mit dem Gottesdienst. Die meinen das immer so. Wir würden jetzt Gott dienen, das stimmt ja gar nicht. Jetzt in dieser Stunde dient Gott an uns. Da will er bei Ihnen Schuld wegnehmen, Ihren Kurs korrigieren, Sie wieder kräftigen für die Belastungen, für die Anforderungen, die vor Ihnen liegen, Ihnen Mut zusprechen. Und dann kommt Ihr Gottesdienst, erst wenn wir rausgehen. Dann ist in der Tat Ihr ganzes Leben ein Opfer für Gott. Und jetzt sagen Sie, ich will alles Jesus weihen. Ich möchte alles für ihn tun. Und mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Hingabe für ihn. Überall soll Jesus was draus machen zu seinem Lobe. Amen.